Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Das sah in der Tat im Laufe der Woche nicht so aus. Also ich lag krank im Bett und als ich vom Arzt kam und er mir mitgeteilt hatte, dass ich die Woche über krank geschrieben sei, dann dachte ich, das ist ja toll, da kannst du endlich mal zu Hause in einem Stück lesen und arbeiten, so richtig in Ruhe. Aber das ging eben nicht. Ja, die Augen tränten und ich konnte nicht lesen und das war schon ziemlich ärgerlich. Ja, ich dachte, ach, so eine kleine Erkältung, was ist das schon? Ja, oder eine Infektion, die ich da hatte, das war jetzt alles nicht so dramatisch, aber ging dann eben nicht. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. War dienstlich ein paar Wochenenden unterwegs und ich muss sagen, ich vermisse die Gemeinde. Ja, und so ein Gottesdienst wie heute, den genieße ich dann umso mehr. Also auch so die geistliche Begegnung, die wir hier zusammen haben können, betrachte ich als sehr wertvoll. Wir beginnen heute wieder mit unseren Römertexten und werden den Römerbrief voraussichtlich bis zum Ende jetzt durchpredigen. Und mir obliegt es nun, hier den Auftakt zu machen. Wir sind in Römer 12 angelangt. Und als ich in der Vorbereitung den Text las, da musste ich unweigerlich an einen unserer Bibelschüler denken. Der hat schon vor ein paar Jahren absolviert. Weiß ich noch wie heute, der saß vorne links, dritte Reihe. Und der hatte so ein Gesicht, dass der nichts verbergen konnte. Man wusste genau, wenn man unterrichtet und der irgendwas nicht versteht, dann begann der so Falten auf seine Stirn zu legen. Und diese Falten wurden groß und größer und immer wenn er mit seiner Faltennummer begann, dann wusste ich, jetzt habe ich noch 20 Sekunden, wenn es mir jetzt nicht gelingt, das zu erklären, sprengt er meinen Unterricht. Und das war auch oft so. Dann meldete der sich und begann mit einem sehr akademischen Hä? Gefolgt von einem, ich verstehe das nicht. Und dann kam der alles entscheidende Satz. Was hat das mit dem ganz normalen Leben zu tun? Als er das erste Mal in meinem Unterricht brachte, war ich erstmal überrascht. Ich dachte, mein Unterricht hätte was mit dem normalen Leben zu tun. Aber das war ihm so scheinbar nicht klar. Und beim ersten Mal habe ich mich geärgert. Aber als ich so drüber nachdachte, kam ich zu dem Schluss, der Mann hat recht. Der Mann hat recht. Was hilft es, wenn wir irgendwelche theologischen Thesen dreschen und der Bezug zum normalen Leben verloren geht? Und so überrascht es nicht, dass Paulus am Ende immer beim ganz normalen Leben landet. Und Römer 12 ist nun der Beginn dieser Passage im Römerbrief. Paulus spricht hier von dem, was im ganz normalen Leben passiert. Und deshalb ist dieser Text umso interessanter. Er beginnt, ich lese uns noch die Verse, die kurz davor stehen, weil es dann umso deutlicher wird, wie wichtig das Paulus ist. Ich beginne mit Römer 11 ab Vers 32. Dort steht: Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden. Denn aus ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So beendet Paulus den theologischen Teil. Ich hoffe, ihr habt das noch in Erinnerung. Und nach so einem Lobpreis möchte man Amen sagen und stellt sich die Frage, was kann die Ehre Gottes noch toppen, nachdem wir so einen Lobpreisteil hingelegt haben, wie eben gerade in den Lieder oder hier in Römer 11, die Verse, die direkt vor unserem Text beginnen. Und die Antwort ist deutlich. Wir können Gott durchaus weitaus mehr preisen als all das, was wir in unseren Gottesdiensten zelebrieren. Nämlich, jetzt wieder zu meinem Schüler zurück, mit unserem ganz normalen Leben. Paulus holt jetzt also aus und sagt, diese besonderen Erkenntnisse, die du gewonnen hast, die will ich in deinem Leben sehen. Die Begeisterung für Gott, die du formulierst, die will ich in deinem Alltag erleben. Den Lobpreis, den du bringst, der soll deinen Montag durchmengen, nicht nur den Sonntaggottesdienst hier. Und jetzt nimmt er uns mit und hilft uns, hineinzudenken, was das konkret für uns bedeutet, dass Gott so ein wunderbares Rettungswerk für uns bereithält. Und ich habe überlegt, wie gebe ich uns das mit, so dass uns das hoffentlich hängen bleibt. Ich versuche das mal mit der Masche hier, mal gucken, ob mir das gelingt. Ich habe versucht, den Inhalt zusammenzufassen für mich. Also ich brauche jemanden, ich denke in Faustregeln und in Eselsbrücken. Wer von uns kann sagen, hier in unserer ganz normalen Welt, wofür steht die Abkürzung HDD? Also HD hat ja was mit Fernsehen und guter Qualität zu tun, das ist es nicht. Ja. Ja, genau. Ja. Hard Disk Drive, also ist das Ding, das wir auch Festplatte benennen. Ja. Ja, also ich hoffe, wenn ihr das nächste Mal einen Computer kauft, ich meine, Festplatten sind ein sterbender Zweig, aber wenn ihr das nächste Mal einen Computer kauft und HDD lest, dass ihr euch vielleicht an diese Predigt hier erinnert. Das ist so meine stille Hoffnung. Mal gucken, ob mir das gelingt. Denn mit drei Schlagworten lässt sich dieser Text ganz hervorragend zusammenfassen. Ja. Mit Hingabe, Verse 1 und 2, mit Demut, Verse 3 bis 5, das überlappt ein wenig, und mit Dienst, die Verse 4 bis 8. Deshalb HDD. Mit den drei Schlagworten will ich diesen Text für uns zusammenfassen. Römer 12, 1 bis 8. Wie soll unser Leben aussehen, nachdem wir so Wunderbares, über Gottes wunderbares Wirken gelernt haben? Und die Antwort ist HDD. Hingabe, Demut, Dienst. Ich lese uns die ersten zwei Verse vor. Paulus sagt dort, ich ermahne euch nun, also er greift zurück auf das wunderbare Wirken Gottes. Was ist die Folge daraus? Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stimmt ein bekannter Text? Und doch hat er es in sich, muss ich sagen. Beginnen wir mit der Hingabe. Es fällt auf, dass wir wenigstens drei Imperative, also Aufforderungen, in diesem Text haben. Zwei von ihnen sind aktiv. Unser letzter Imperativ ist passiv. Das heißt, die Aufforderung, die an uns ergeht, ist, eure Leiber darzustellen. Dazu ermahnt er uns. Seid nicht gleichförmig dieser Welt und werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln. Beginnen wir das mal im Einzelnen durchzugehen. Mich überrascht es, dass Paulus von dem Leib spricht. Er spricht hier nicht von Fleisch. Vorher in Römer 5, Römer 7, Römer 6, da spricht er von Fleisch als etwas Verwerfliches. Ja, das heißt, das Fleisch ist das, was der Anker der Sünde in unserem Leben ist. Hier gebraucht er ein anderes Wort und er greift auf die Praktik des Alten Testamentes zurück, dass Opfer dargebracht wurden. Bis ins Vokabular hinein zeigen sich hier die Parallelen. Mich überrascht es, wenn Paulus darüber spricht, wie lebe ich denn jetzt dieses wunderbare Rettungswerk Christi, dann ist seine Antwort, indem du deinen Leib, also deinen Körper, das ist das Wort, das er gebraucht, das ist ein Wort, das sehr gut von dem Körper spricht, das ist kein negatives Wort, indem du deinen Körper als Opfer Gottes begreifst, ihn darstellst oder hingibst, wie das im Alten Testament üblich war. Das ist in unserer Kultur schon überraschend. In der damaligen Zeit ist das fast revolutionär, denn in dem damaligen Denken der griechischen Philosophie war der Körper immer was Schlechtes. Etwas, worum man sich nicht kümmern muss. Etwas, was träge ist. Der Geist war wichtig. Das, was man denkt und welchen Konzepten man anhängt. Und hier macht Paulus auf einmal deutlich, nein, so ist es eben nicht. Wenn du Gott nachfolgen willst, beginn über deinen Körper nachzudenken. Was machst du mit ihm? Ist er Gott dargebracht? Das überrascht mich. Also hätte ich eine Theologie geschrieben, ich hätte bestimmt nicht beim Körper begonnen. In meinen ethischen Überlegungen. Aber hier ist Paulus relativ klar und er macht deutlich, ich ermahne euch, ihr Lieben, gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und es lohnt sich hier ein wenig innezuhalten. Ich habe mich so, muss ich sagen, im letzten Jahr, jetzt muss ich mal die Jugend loben, ja, ziemlich über euch Jugendliche gefreut. Weil einige sind ganz unabhängig voneinander auf mich zugekommen und haben gefragt, sag mal, was sagt denn die Bibel über den Körper? Ja, ich würde mir gern, was weiß ich, ein Piercing machen oder ein Tattoo oder so eine Pipe. was sagt die Bibel dazu? Das hat mich schon mal sehr gefreut. Ja, sehr gefreut, denn es machte mir deutlich, ihr handelt nicht einfach so aufs Geratewohl, sondern es ist euch wichtig, was sagt die Bibel dazu? Und ich finde, das ist eine Stelle, die man hier gut bedenken kann. Dass die Bibel sagt, begreife deinen Körper als ein Opfer für Gott. Der Umgang deines Körpers, den du dir angewöhnst und wie du ihn pflegst, hat etwas damit zu tun, wie du Gott nachfolgst. Dein Körper ist etwas, das Gott gehört. Dass du lebendig, heilig und ihm wohlgefällig pflegen sollst. Greift natürlich auch hier auf den alten Opferritus zurück. Da war es nicht gleich, welches Tier man opfert. Ja, das musste lebendig sein, es musste heilig sein, also separiert, und Gott wohlgefällig. Da war genau vorgegeben, wie alt, es musste männlich sein, es musste unversehrt sein. Darauf greift es von der Formulierung zurück. Es ist aber doch spannend, darüber nachzudenken. Paulus, ist es offensichtlich wichtig, dass ich meinen Leib begreife als etwas, das Gott gehört. Und der Umgang mit meinem Körper nicht eine Frage des Beliebens, nicht eine Frage des Geschmackes allein ist, sondern eine Frage dessen, wie kann ich ausdrücken, dass dieser Körper Gott gehört und wie kann ich Freude machen unserem Schöpfer mit dem Umgang mit meinem Körper. Und ich finde es auch interessant, dass die Bibel hier nicht eine konkrete Regelung vorgibt, denn das ist kulturell sehr unterschiedlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich mir ein Loch im Ohr mache, um Schmuck reinzuhängen, das ist christlich. Ab dem zweiten Loch ist es halbchristlich. Ab dem dritten Loch, naja, schon dreiviertel sündig. Oder sowas sagt die Bibel nicht an der Stelle. Sie sagt nur, denk drüber nach, der Umgang mit deinem Leib, der soll so geartet sein, dass das Kriterium ist, mein Körper gehört Gott. Und ich will ihn lebendig gebrauchen, das ist klar, ein toter Körper hilft ja nicht. Ja. Ich will, dass er heilig ist, das heißt separiert, getrennt von der Welt, da kommen wir nachher noch drauf. Es sind nicht die Maßstäbe der Welt, die uns leiten sollen. Es ist nicht die Frage dessen, was ist in. Es ist eine Fragestellung, was gefällt Gott, Gott wohlgefällig. Das fällt mir auf an der Stelle. Dass das kulturell sehr gefärbt ist, das wird auch offensichtlich, wenn wir die Bibel lesen. Mir fiel heute Morgen noch eine Stelle ein. 1. Chronik 19, Vers 5, ja, wo es um Äußerlichkeiten geht. Da schickt David ein paar Männer einen Trostbesuch machen zum Nachbarkönig und er ärgert sich über die, weil er denkt, das sind Spione und schändet die Männer. Wisst ihr, wie er es tut? Er schneidet ihnen die Kleider ab. Das ist schon mal voll peinlich. Das ginge noch. Aber das Schlimmste in dem Text ist, er rasiert ihnen die Bärte. Und da sagt David, ihr seid so geschunden, ihr dürft nicht in die Hauptstadt zurückkommen. Denn ein Mann ohne Bart ist eine derart große Schande, das ist niemandem zuzumuten. Also hätte jetzt Davids Männer diese Stelle hier gelesen, die hätten sofort gesagt, also wir wollen Gott Freude machen mit unserem Körper, das ist klar, Männer ein Bart und nicht so eine symbolischen Bärte. Wie fiel das vorher auf? Hier die drei Musiker hier, ist euch das aufgefallen? Alle mit Bart. Aber eher so symbolischer Natur, muss man sagen. Also wenn wir von dem reden, was das Alte Testament für schön erachtete, also Jörg, du kommst fast dran, man muss da so eher an die Weihnachtsmann-Kategorie denken. Ja. So, das war schön. Der Rest war peinlich. Ja. Also eines Mannes nicht würdig. Und da merken wir schon, wenn wir drüber sprechen, wie mache ich Gott mit meinem Körper Ehre? Das ist kein luftleerer Raum. Ich habe heute Morgen auch noch gedacht, als ich das für mich so durchdachte, ich weiß hier eine ganz einfache Lösung. Ja. Ihr zieht euch alle am besten so an, wie Eduard Adam das schick findet. Ja. Meine Frau wäre die Erste, die protestieren würde, glaube ich. Ja. Aber wir merken schon, das ist nicht eine Frage der Beliebigkeit. Es ist immer eine Frage, was ist unserem Gott angemessen? Das muss das Kriterium sein. Was ist unserem Gott angemessen? Denn unser Leib soll lebendig, heilig, Gott wohlgefällig. Das sind die drei Kriterien, die uns leiten sollten. Paulus wird das gleich noch weiter ausführen. Es geht ja nicht nur um Äußerlichkeit, es geht um den Umgang mit dem Körper an sich. Und da spielen diese zwei Facetten mit rein. Zum einen, mein Umgang mit dem Leib ist damit tangiert, zum anderen auch, was tut mein Leib? Begreife ich meinen Körper als Werkzeug Gottes in dieser Welt? Ist mein Körper ihm ganz geweiht als etwas, wodurch Gott wirken kann? Das wird durch das Wort Gottesdienst, das soll ja vernünftiger Gottesdienst, wird das deutlich. Das Wort, das hier für Gottesdienst steht im Grundtext, kann man im Deutschen schier nicht wiedergeben. Also es meint nicht die Kirche hier, sondern das Wort, das hier steht, wurde ursprünglich mal gebraucht, um einen Lohn zu skizzieren oder zu bezeichnen. Das, was ein Arbeiter am Ende eines Monats an Geld bekam. Das ist die Wurzel dieses Wortes, das hier gebraucht wird. Und es macht schon deutlich, das ist das, was man zurückgibt für eine empfangene Leistung. Und zwar nicht als Sklave, der unfreiwillig war, denn der bekam ja keinen Lohn, sondern es ist das, was man aus freien Stücken gerne zurückgibt. Davon spricht dieser Text. Also, wenn Paulus sagt, dass ihr eure Leiber darstellt als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist, dann spricht es auch davon, dass das, was mein Körper tut, den lieben langen Tag, nicht nur sonntags von 10 bis 12, sondern gerade Montag von 8 bis 18 Uhr, wie wir das von den Soldaten hier gehört haben, ja, oder bis 20 Uhr, ich weiß gar nicht mehr, bis wann der gemacht hat. Ja. Das sollen wir als Gottesdienst begreifen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, tagsüber etwas von dem zurückzugeben, was Gott uns Gutes tat. Was wir im Römerbrief in den Kapitel 1 bis 11 gelesen haben. Davon soll mein Leben geprägt sein, dass mein ganzes Dasein Dienst für Gott ist. Das fällt auf an dieser Stelle. Und ich dachte, das ist irgendwie auch toll. Also wie ihr wisst, ich komme aus Wolfsburg und ein Beispiel, das ich total gerne gebrauche, ist, eine Zeit lang war ich bei VW so eingesetzt, dass ich Scheibenwischer eingeschraubt habe. Ich war ausgeliehen an eine andere Abteilung, also da durfte ich mal so richtig schön Produktion kennenlernen. Und das war eine frustrierende Zeit für mich. Also nicht nur, weil es doofe Arbeitszeiten waren, sondern meine Frau war noch in der Ausbildung und sie war gerade auf der Intensivstation eingesetzt. Und wenn die nach Hause kam und wir fragten, wie war denn dein Tag? Die konnte richtig was erzählen. Ja. Ach, da ist mir jemand tot umgefallen oder da kam der Rettungshubschrauber, ja, und da hat man eine Reanimation, das konnte ich in so schillernden Farben, ja, wie die dann reingefahren kommen und dann ein paar mit dem Koffer schon angelaufen, einer springt drauf und dann, ja, also die wilden Sachen, die wir nur aus Filmen kennen, das konnte die so erzählen. Und dann kam die Rückfrage, und wie war dein Tag? 212 Scheibenwischer angeschraubt, ja. Also das Aufregendste, was ich in der Zeit zu erzählen hatte, war, wenn mal ein Vento kam. Also der Vento, der hat hinten keinen Scheibenwischer, sondern der hatte so eine Gummileiste, die rangekloppt wird. Das war die größte Aufregung, die der Tag mir so zu bieten hatte. Und dann trotzdem zu sagen, ja, ich gehe jetzt zu VW und schraube 212 Scheibenwischer als Gottesdienst für dich an. Das ist eine Perspektive, die hatte ich damals nicht, obwohl ich diesen Text kannte. Aber ich habe, das war euer vernünftiger Gottesdienst, immer in die Kirche gepackt. Das ist nicht das, was dieser Vers hier sagt. Sondern gib dein Leib hin als ein Opfer für Gott, wie du mit ihm umgehst und was er tut. Begreif das als Gottesdienst. Dann, wenn du dich morgen früh wieder aufmachst und deiner Arbeit nachgehst und deine 212 Scheibenwischer anschraubst, begreif das als etwas, das du für Gott tun kannst. Das müssen wir uns in Erinnerung rufen, in unserem ganz normalen Alltag. Unser Alltag ist für Gott von Bedeutung. Ich will das besonders euch jungen Müttern sagen, das ist ja manchmal frustrierend. Ja. Euer Alltag besteht oft nur aus Nase putzen, Hintern putzen und Kinder in den Kindergarten bringen. Man denkt sich, was macht das denn für einen Sinn? Uns hier in Erinnerung zu rufen, doch, das will ich für Gott tun. Und gerne. Weil das, was mein Körper tut, Gottesdienst ist. Und mein Dasein will ich als Werkzeug für Gott begreifen. Das ist der erste Imperativ, der mir auffällt. Der zweite Imperativ hier ist, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ach, was haben Christen aus dieser Aussage alles abgeleitet? Ja, stellt euch nicht der Welt gleich. Ich meine, wir Aussiedler sind da besonders gut, ja, da irgendwelche merkwürdigen Dinge abzuleiten. Ich habe das als Jugendlicher mitbekommen. Da war in der Nähe von uns so eine Mennonitengemeinde. Die war speziell. Also waren, für die galten wir so ein bisschen hinterwälterisch, muss ich sagen. Ja, und die waren so ein bisschen fortschrittlicher. Ja, und dann sagten die jetzt mal, wir haben Besuch aus Amerika, kommt mal vorbei. Und dann kamen wir vorbei und da waren so Amish-People, wie man die kennt. Ja, und die beriefen sich auf die Stelle und sagten, unser Motto ist, stellt euch nicht der Welt gleich und deshalb leben wir so. Die sangen also deutsche Lieder, sprachen sonst nur Englisch und zeigten so Bilder, ganz klassisch, mit Pferdewagen, mit Ölfunzel hinten dran und so. Und das hieß für sie nicht der Welt gleichstellen, also unbedingt anders leben. Und ich fand das als Jugendlicher schon komisch, weil ich gedacht habe, also von Amerika werden die nicht mit dem Pferdewagen gekommen sein. Die werden geflogen sein. Ja, und auch hier hatten die ordentliche Kleinbusse gemietet. Also ganz so will das nicht aufgehen. Lasst uns mal drüber nachdenken, was Paulus hier sagt. Stellt euch nicht der Welt gleich. Ich lese euch mal das griechische Wort vor. Ihr werdet das alle verstehen. Syschematizo steht hier. Da kommt unser Wort Schema von her. Und der Grieche verstand unter dem Wort Schema die äußere Darstellung einer Sache. Wir gebrauchen das Wort ähnlich. Eine vereinfachte äußerliche Darstellung ist ein Schema, um Dinge zu erklären. Also wenn Paulus sagt, stellt euch nicht der Welt gleich, dann meint er, achtet darauf, dass die äußere Erscheinungsformen, die Schemata dieser Welt, dass die nicht dein Handeln lenken. Dass die nicht dein Handeln lenken. Darum geht es, stellt euch nicht der Welt gleich. Also wenn du dir die Frage stellst, wie soll ich entscheiden, dann darf nicht der Eckpunkt, von dem aus ich konstruiere in meiner Entscheidung, sein, was wäre in dieser Welt angesagt, was fände die Welt gut, was fänden die Kollegen gut. Was finden die Gleichaltrigen angesagt? Das sind die falschen Kriterien. Das sind Schemata der Welt. Die sollen uns nicht leiten, sondern was macht Gott Freude? Und jetzt sind wir wieder bei diesen drei Begriffen, die ich eben sagte. Ja, heilig, Gott wohlgefällig, lebendig. Ja, was macht dir Freude? Das müssen die Kriterien sein, die uns leiten. Und sie rufen uns auf, mitten in unserem ganz normalen Alltag, bei den 212 Scheibenwischer, mich nicht leiten zu lassen von den Schemata der Welt. Das kann heißen, wenn ich morgen früh in meinen Betrieb komme, dass ich nicht sage, oh, ist das schon wieder dämlich hier. Morgens in so eine kalte Halle zu kommen und dann die ganzen Visagen zu sehen, da würde ich am liebsten umdrehen und wieder nach Hause gehen. Genau davon spricht dieser Text. Lass dich davon nicht leiten. Wenn du begriffen hast, wie wunderbar Gott durch Jesus Christus in deinem Leben gewirkt hat, dann macht das an dieser Stelle einen Unterschied. Unser dritter Imperativ ist ein Passiv, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und es macht auch deutlich, das machen wir nicht selbst, sondern das wirkt Gott in uns. Das Wort für verwandeln, hier steht das Wort Metamorpho, das hat auch den Eingang ins Deutsche gefunden und meint irgendeine nicht sichtbare Veränderung. Also zum Beispiel eine Raupe, die zum Schmetterling wird, durchläuft eine Metamorphose. Und bevor man die Dinge aufgeschnitten hat und da ins Innere reingucken konnte, verschloss sich das unserem Blickwinkel. Man konnte nicht genau sagen, wie geschieht diese Veränderung. Dieser Text ruft uns aber auf und macht deutlich, in Hingabe leben, weil wir begriffen haben, wer Jesus Christus für uns ist, hat was damit zu tun, dass ich mein ganzes Dasein als Werkzeug Gottes begreife, dass ich bewusst nicht Maß nehme an den Maßstäben und Schemata dieser Welt in meinen Entscheidungen, sondern dass ich erleben darf, wie Gott, wenn ich mich nach ihm ausstrecke, beginnt, in meinem Herz zu arbeiten und Dinge zu verändern. Ich freute mich sehr, wie ihr zwei das gerade gesagt habt. Ich kann mir das so bildhaft vorstellen. Ja. Wenn ein Schutzblech war das, ja, das vom Fahrrad wegkommt, wie das einen so fürchterlich ärgert. Ja. Und nach Jahren merkt man, in einer ähnlichen Situation, jetzt ärgert es mich nicht mehr so. Das kann man nicht sagen, ich bin abgebrühter geworden oder so. Sondern ich glaube, das ist der Prozess, von dem dieser Text spricht. Wenn ich mich zu Christus hin ausstrecke, wird eine Veränderung geschehen in mir, wenn ich mein Leben ihm hingebe. Ihm hingebe. In dieser Weise, wie es in diesem Text uns hier skizziert wird. wenn wir uns dem nächsten Begriff zuwenden. Demut. Also HDD, jetzt bin ich bei der Demut unterwegs. In erster Linie möchte ich Vers 3 in den Fokus rücken, werde aber 3 bis 5 lesen. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und dann geht dieser Text weiter und wendet das konkret an auf uns. Dieser Text ruft uns auf, dass wir maßvoll über uns denken, weil er deutlich macht, wir neigen wohl dazu, zu viel von uns zu halten. Und dieser Text fordert uns auf, in Selbsterkenntnis zu wachsen. Also konkret in den Worten, dass niemand mehr von sich halte, als sich zu halten gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte. Also Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, werden aufgefordert, auch sich selbst zu erkennen und zu erkennen, wer bin ich? Wer bin ich durch Jesus Christus? Hier ist aber von dem Maß des Glaubens die Rede, in dem deutlich wird, was hat Gott mir mitgegeben? Das, was ich geistlich leben darf, ist ja Geschenk Gottes. Von daher wäre es verkehrt zu sagen, wie gut bin ich denn jetzt geworden? Dieser Text fordert eine gewisse Demut auf, uns zu einer gewissen Demut auf. Ich will das mal versuchen zu illustrieren. Dieser Text spricht davon, dass Gott das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und später wird dieses Maß des Glaubens selbstverständlich mit Gaben in Verbindung gebracht. Kommt nochmal meine VW-Vergangenheit durch. Ich will das mal so skizzieren. Gott hat einem jeden von uns einen Werkzeugkasten mitgegeben. Einem jeden von uns. Das setzt die Bibel schlichtweg voraus. Also für die, die das vertiefen wollen, 1. Petrus 4, Vers 10 spricht davon, dient einander ein jeder mit den Gaben, die er empfangen hat. Also das Maß des Glaubens, das Gott uns gegeben hat für unseren Dienst, ist sein Kapital an uns. Es ist nichts, das wir hervorbringen. Nichts, wodurch wir uns rühmen können. Also ich habe Modellbauer bei VW gelernt, mein Werkzeugkasten wäre der gewesen. Also gemein mit dem Tischler. Wenn ich nun als Modellbauer sagen würde, das ist aber doof. Wieso habe ich so einen blöden Kasten? Ich will lieber den vom Elektriker. Ich nehme den da oben. Da merkte man schon, das ginge nicht auf. Der vom Elektriker wäre bestimmt interessanter. So mit elektrischen Geräten, da kann man mal was messen und da blinkt dann auch mal was. Wäre bestimmt lustiger als ich mit meinem Hobel. Ja. Aber ich könnte meinen Dienst nicht tun. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, mein Vorgesetzter hätte ganz schnell gesagt, pass auf, wenn du Modellbauer werden willst, nimm das Ding und arbeite oder verschwinde. Was anderes geht nicht. Ähnlich ist das zu verstehen, was dieser Text hier sagt. Gott hat dir ein Maß des Glaubens mitgegeben für deinen Dienst. Und deshalb denke maßvoll von dir. Oh, du bist wie eine Mutter zu mir, das ist gut, vielen Dank. Deshalb denke maßvoll von dir, denn es ist Kapital Gottes für dich. Und wir werden in diesem Abschnitt aufgefordert, das Maß des Glaubens anzunehmen, das Gott uns mitgegeben hat. Und hier lohnt es sich, innezuhalten und zu fragen, Herr, was hast du mir mitgegeben? Das finde ich ist eine ganz entscheidende Frage, dass ich maßvoll von mir denken kann. Und hier stelle ich auch fest, wenn man in unterschiedlichen christlichen Kreisen unterwegs ist, dass hier die Ideale durchaus variieren in den Gemeinden. Also ich erinnere mich, ich war vor ein paar Wochen in einer Gemeinde, da lief noch sehr viel Russisch. Und wir trafen uns mit der Gemeindeleitung und haben den ganzen Nachmittag zusammen gewisse Themen durchgeackert. Das war alles sehr interessant. Und dann erlebte ich den Gottesdienst bei denen. Ich sagte, wir haben keinen Chor mehr, wir haben noch Singeteams und so. Ja, da waren die gar nicht so beglückt. Und dann erlebte ich deren Gottesdienst und ich muss sagen, das war eine Macht. Also der Chor, der vorne sang, das hat einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Die haben ein paar Profimusiker gehabt, die den Chor organisiert haben. Das konnte sich echt hören lassen. war viel Russisch, was die gesungen haben, aber trotzdem. Also musikalisch, das war echt eine Wucht, muss man sagen. Und da merkte ich, in dieser Gemeinde, wenn du da unterwegs gewesen wärst, da hättest du wohl einen ganz hohen Stellenwert gehabt, wenn du ein guter Sänger gewesen wärst. Das kennt man ja so einigen Gemeinden. Die ideale Kombination ist, wenn der Dirigent die Solosängerin heiratet. Ja, also das ist also ganz hoch im Kurs irgendwie. Ja. Da war ich vor kurzem in einer anderen Gemeinde, die haben gerade gebaut und taten das schon seit 3 Jahren. Und als ich da mit der Gemeindeleitung zusammensaß, dann hieß es sofort, oh, Gemeindearbeit ist so schwer, denn unser Bauteam besteht aus 30 Leuten, von denen 15 regelmäßig kommen. Ja. Und da merkte ich schon, ah, in der Phase ist wohl der besonders geschätzt in der Gemeinde, der bauen kann. Und so gibt es in jeder Gemeinde gewisse Jobs, die besonders erstrebenswert sind. Ich weiß nicht, welches das bei uns ist. Da bestimmt ja auch so ein Singeteam leiten oder so. Dann ist man bestimmt bei den obersten 10.000 dabei. Oder ich weiß nicht, was so unsere Ideale sind. Das muss jetzt jeder für sich beantworten. Dieser Text gibt uns vor, Leute, wenn du darüber nachdenkst, was bedeutet das, dass Jesus Christus für dich starb und dich zum Kind Gottes gemacht hat, dann impliziert das auch, denk mal drüber nach, welche Werkzeugkiste hat Gott dir mitgegeben? Und das ist Gottes Gabe an dich. Und als ich das für mich so durchdachte, diese Woche musste ich viel denken, ich konnte wenig lesen, ja, als ich das so für mich durchdachte, dann fiel mir auf, Leute, was sind wir beschenkt? Was sind wir beschenkt? Wie viele Leute gibt es, die ihre Jobs machen, die man hier vorne nie sieht? Das sind Leute, die bereiten das Abendmahl vor. Die siehst du nie. Da sind Leute, die sitzen an der Technik oben. Die siehst du auch nie. Also ab und an, wenn sie da mal hocken. Ja. Aber wie viel Vorbereitung da ist, das sieht man nicht. Da sind Leute, die machen sich Gedanken über die Deko in der Gemeinde. Wir haben ein Küchenteam. Da sind Leute, die gucken, dass es hier sauber ist in der Gemeinde. Und Leute, weshalb ich so dankbar bin für diese Gemeinde ist, weil wir so viele Leute haben, die begriffen haben, welche Werkzeugkiste hat Gott mir mitgegeben. Und die setze ich ein. So begreife ich diese Aussage hier in Vers 3. Ja. Denk angemessen von dir. Mach dich nicht größer, als du bist. Strebe nicht nach Aufgaben, die Gott dir nicht gegeben hat. Erkenne, welche Werkzeugkiste hat er dir mitgegeben und die setze ein für ihn. Wenn es die Elektriker-Werkzeugkiste ist, dann ist es halt die Elektriker-Werkzeugkiste. Wenn es die Schlosser-Werkzeugkiste ist, das sollte die hier unten darstellen, ja, dann ist es halt die Schlosser-Werkzeugkiste. Wenn es die Tischler-Werkzeugkiste ist, dann ist es halt die. Ja, ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, wir sehen wohl eine Werkzeugkiste für die Kaufmännischen aus. Weiß ich auch nicht. Nagelfeile und Lippenstift, habe ich gedacht, aber da tue ich wohl einigen Leuten Unrecht hier an dieser Stelle. Ja. Ja, weiß ich nicht, ich rede hier von VW, da war alles ein bisschen anders. Ja, jetzt habe ich endlich wieder Feinde im Leben. Ja, also angemessen von sich denken, nein, ihr hättet bestimmt auch ganz wertvolles Werkzeug, aber ich habe nie in der Verwaltung gearbeitet. Demut. Mach dich selbst nicht groß, sondern denk darüber nach, welche Werkzeugkiste hat dir Gott mitgegeben? Was ist dein Maß des Glaubens? Und der Auftrag, der daraus erwächst, und das ist die dritte Aufforderung, die wir in den Versen 4 bis 8 in unserem Text hier finden. Also nicht nur erkenn das an, sondern dann lebe das auch. In Versen 4 bis 8 ist die Rede davon. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemandem prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemandem Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Es lohnt sich hier drüber nachzudenken, welche Gaben nennt Paulus und wie versteht er deren Einsatz. Zum einen bemüht Paulus ein Bild, das er häufig gebraucht. Das ist das Bild des Körpers und macht deutlich, Gott hat verschiedene Aufgaben gegeben und so wie wir unsere Aufgabe wahrnehmen, so wird dieser Organismus, dieser Körper funktionieren. Es ist der Körper Jesu Christi, das fällt auf in diesem Text. Und das Bild haben wir alle vor Augen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das manchmal bewundert. Also als junger Bibelschüler habe ich ein paar Praktika in Mittelasien gemacht. Und ich habe das bewundert, wie lange die auf dem Boden sitzen können. Also im Schneidersitz sitzen können, ohne dass denen die Beine einschlafen. Ich habe das nie hinbekommen. Und mir ging das ganz oft so, da saßen wir irgendwo an so einem tiefen Tisch irgendwie draußen und dann mussten wir los. Und ich stand auf und latschte los und dann ging das rechte Bein nicht. Oder je nachdem, welches Bein gerade eingeschlafen war. Man macht eine etwas komische Figur, weil irgendein Körperteil nicht mehr mitmacht. Ihr kennt solche Szenen wahrscheinlich. Oder ich erinnere mich als junger Spund, da fuhr ich mal mit dem Fahrrad, ich gehörte nicht so zu den ruhigen Kindern. Ja. Und wir haben dann mal wieder irgendein Manöver auf der Straße gemacht, das leider missrat. Und ich stürzte hin und schlug mit dem Kopf auf die Bordkante. Ja. Und kurze Zeit später meldete sich ein Teil meines Gesichtes ab. Also bis hier so zur Schulter runter. Da war irgendwas, keine Ahnung was, bin ja kein Mediziner. Ja. Irgendwas funktionierte nicht mehr. Das heißt, das Auge trinnte, den Mund hatte ich nicht, es fühlte sich alles taub an. Ganz besorgt ging mein Dad, ich fand das lustig, aber ganz besorgt ging mein Dad mit mir zum Arzt und bekam so ein Zeug. Aber da sprach sich dann rum bei uns in der Straße. Ja, bei Adams gibt es was zu lachen. Und dann kamen da ganz viele meiner Kumpels, ja, und die plauderten einfach mit mir, weil die mal sehen wollten, wie sieht der Eduard aus, wenn Entschuldigung, ein Teil des Gesichtes nicht mehr funktioniert. Das war eine Lachnummer für die ganze Straße. Die Medikamente haben irgendwann wieder geholfen, ich bin jetzt wieder halbwegs symmetrisch unterwegs. Aber man merkt schon, das wirkt komisch, wenn ein Teil des Körpers sagt, nee, ich mache nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr mit. Dann wirkt der ganze Körper angeschlagen und unausgewogen. Und da muss ich sagen, für uns als Gemeinde denke ich manchmal, schade. Schade, wenn Leute für sich entscheiden, ich mache nicht mehr mit. Nicht nur, weil dem Körper dann etwas fehlt, da hat sich ein Körperteil abgemeldet, sondern ich denke, schade, weil du vergibst gerade diese große Chance zu sagen, Gott, ich will dich durch mein Leben verherrlichen. Das ist für mich das eigentlich Dramatische. Also wir sind ja kein kommerzieller Verein, in dem Arbeitsstunden zählen, wie viel arbeitet jeder mit oder wird Buch geführt oder so. Das ist ja gar nicht unsere Intention. Aber sobald sich jemand abmeldet und sagt, so, Jesus, dein Leib hin, dein Leib her, ich halte mich jetzt raus. Es wird genau das, wovon die ersten zwei Verse sprachen. Begreif dein Körper doch als etwas, das Gott dir als Werkzeug für sein Reich gegeben hat. Und du verschenkst gerade viele, viele Gelegenheiten, Gott durch deinen Einsatz und durch deinen Dienst und durch die Werkzeugkiste, die er dir für seinen Dienst gegeben hat, zu verherrlichen. Und das ist für mich so das Eigentliche, wo ich denke, schade, schade. Wir vergeben eine Chance, Gott Freude zu machen. Ich möchte noch ganz kurz die Gaben hier erwähnen, über die er spricht. Der Aufbau ist der, dass Paulus dann einige Gaben erwähnt und deren Einsatz dann kurz skizziert. Wir haben mehrere Gabenkataloge im Neuen Testament, wenigstens drei, das ist einer davon. Und sie variieren alle. Wir haben also keine vollständige Aufzählung der Gaben. Da bin ich immer ein bisschen auf Kriegsfuß, wenn Leute Gabentests machen und die Gaben nennen, die im Neuen Testament erwähnt werden. Man kann das machen, aber das ist nur ein Auszug der Gaben, die es gibt. Keiner dieser Kataloge ist vollzählig. Wenn wir die nebeneinander halten, merken wir auch, dass sie Unterschiede sind. Also für die, die das vertiefen wollen, eure Kapitel sind hier Römer 12, 1. Korinther 12 und Epheser 4. Da werdet ihr Gabenkataloge finden. Es ist interessant, darüber nachzudenken, welche Gaben hier Paulus nennt. Er spricht davon, ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Und das ist natürlich der weltbeste Streitpunkt. Ja. Haben wir Prophetie oder nicht? Was ist damit gemeint? Wenn wir von Prophetie sprechen, dann denken wir immer, da spricht jemand von der Zukunft. Der kann also sagen, habe ich übermorgen, wenn ich zur Arbeit fahre, eine grüne Ampel oder nicht. Ja, dann ist das wohl ein Prophet. Das ist zu kurz gedacht. Wenn wir in das Neue Testament hineinblicken, stellen wir fest, ja, auch in dieser Rolle finden wir Propheten. Da haben wir den Agabus, der sagt, wenn du nach Jerusalem fährst, hier der Gürtel, dann kommst du schon in den Knast, das kann ich dir voraussagen bei Paulus, und so kommt es dann ja auch. So finden wir Propheten. Wir finden Prophetie auch als, da kann jemand Sünde offenbaren. Also da habe ich heute Morgen vielleicht meine Frau angefaucht und komme in die Gemeinde und es kommt jemand auf mich zu und sagt, na, schön mit deiner Frau gestritten, obwohl er das eigentlich nicht wissen dürfte. Ja, also auch so wird Prophetie uns vor Augen gestellt. Und vor allem 2. Petrus 1, Vers 19, da ist von dem prophetischen Wort die Rede. Das heißt, die Verkündigung dieses Wortes ist Prophetie in dem Sinn, wie es hier steht. Und das vergessen wir oft. Also der Prophet ist der, der Gottes Wort aktuell macht für uns. Ich musste hier für mich schmunzeln. Ich war zu einem Dienst unterwegs, war bei der KIB in der Schweiz, und das Wetter war ziemlich schlecht, also Kälte und Nebel, man konnte nicht raus und nichts. Aber ich hatte ein gutes Internet, das war schon mal viel wert. Also hörte ich mir hier von einer charismatischen Gemeinde aus unserer Umgebung hier ein paar Botschaften an. Das fand ich hochinteressant. Das begann immer ganz ordentlich, biblisch fundiert, und irgendwann kam so der Geist des Propheten über den und dann redeten die irgendwas. Ja, also irgendwas insofern, als dass das manchmal sehr zusammenhangslos war und manchmal auch Aussagen, die mir große Sorge gemacht haben. Ja, die waren auch relativ lang, die Predigten, muss ich sagen. Ich habe mir nicht alle fertig angehört. Aber ich fand es dann spaßig. Ein Jungspund kommt nach vorne und entschuldigt sich und sagt, ich habe heute nur die Bibel, wir haben also eine normale Predigt heute. Habe ich auch gedacht, da ist irgendwas über Prophetie komisch verstanden worden. Ja, das heißt, wenn ich nur die Bibel habe, dann ist das nur irgendwie so halb wichtig. Da habe ich gedacht, nee, da ist was ganz Wertvolles nicht verstanden worden, sondern ist die Prophetie gegeben, ist dir die Aufgabe von Gott gegeben worden, Gottes Wort zu aktualisieren für die Menschen, die du vor dir hast. Dann tu das dem Glauben gemäß. Das heißt, auch hier ist es nicht eine Frage des eigenen Ermessens, sondern es ist dem unterstellt, wie die Bibel uns den Glauben vorstellt. Als zweites, und das fällt auf, ist jemandem ein Amt gegeben. Also das ist im Deutschen nicht zu verstehen, ein Amt. Hier steht Diakonia, das meint, ist jemand irgendein praktischer Dienst anvertraut worden aus der Gemeinde. Das Wort kommt unser Wort Diakon von her, aber Diakonia ist mehr als nur dieses Amt. Es wurde zum Beispiel auch gebraucht für das Decken des Tisches. Ist dir ein praktischer Dienst anvertraut worden, so geht unser Text hier weiter, dann tu den auch. Ja. Verbindlich und verlässlich. So diene er. So schlicht bringt das Paulus auf den Punkt. Und mir fällt auf, wie wichtig ihm das ist. Also wir denken ja manchmal so, geistliche Aufgaben in der Gemeinde sind immer wichtiger als die praktischen. Ja. Also, eine Predigt zu halten ist immer wichtiger als den Tisch zu decken. Das scheint bei Paulus nicht zu sein. Sondern er macht deutlich, das eine gehört dazu, und an zweiter Stelle nennt er gleich diese praktischen Dienste. Wenn dir das anbefohlen ist, dann tu das. Aber tu es im Namen Gottes als die Werkzeugkiste, die er dir mitgegeben hat. Dann hast du begriffen, was Gott durch Jesus Christus für dich getan hat. Als nächstes werden uns hier in unserem Text die Lehrer genannt. Ist jemandem Lehre gegeben, so lehre er. Das überrascht insofern, als dass wir gedacht haben, Moment, das macht doch schon der Prophet. Worin besteht der Unterschied zwischen Prophet und Lehrer? Also ich mache bis Viertel vor. Ja. Also worin besteht der Unterschied zwischen Lehrer und Prophet? Das ist doch der gleiche Job. Nicht ganz. Das Wort für Lehrer, da müssen wir uns von der deutschen Wortwurzel lösen. Das Wort für Lehrer, das Paulus hier gebraucht, meint der, der weitergibt. Also dem Prophet gelingt es besonders gut, Gottes Wort zu aktualisieren. Der Lehrer ist der Weitergeber. Also der Didaskalos kommt von geben, das ist die Perfektform, von geben, da ist es abgeleitet Form. Und das ist der, der besonders geschickt ist, mir das in kleinen Häppchen mitzugeben, so dass ich das begreifen und für mich mitnehmen kann. Das ist ein Unterschied zu dem Propheten. Also das ist die Masche, die ich gerade mit HDD probiere. Ja? Ich versuche dir das so mitzugeben, dass du hoffentlich beim nächsten Computerkauf dran denkst. Hingabe, Demut, Dienst. Trick vom Lehrer, von einem, der vielleicht auch so denkt, wie man das in kleinen Häppchen mitgeben muss. Also die stehen nicht in Spannung zueinander. Ein guter Prophet kann auch ein guter Lehrer sein. Aber der Lehrer ist der, dem es besonders gut gelingt, das weiterzugeben. Und das hat auch nicht damit zu tun, welchen Job bringst du mit, also hast du eine Profession mit dem Stempel drunter, sondern gelingt es dir, das so mitzugeben, dass Zuhörer hören. Uns wird die Gabe des Ermahnens gegeben. Der Ermahner ist jemand, von dem man gerne was annimmt, weil die Art und Weise, wie er es weitergibt, ist so, dass ich es annehmen kann. Es geschieht nicht von oben herab, es ist nicht immer von Strafe und Verdammnis umwittert, sondern der kann es mir so sagen, dass ich Ja dazu sagen kann. Es gibt Menschen, die sind begnadet darin. Ich beneide die oft. Ich den Eindruck habe, wenn ich dem was sage, das nehmen die nicht so gut an, dann kommt der andere und sagt ihnen nach meinem Dafürhalten das Gleiche und auf einmal nehmen sie es an. Wahrscheinlich ist da eine besondere Fähigkeit des Ermahnens gegeben. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Interessant ist hier, dass das Leiten der Gemeinde relativ weit am Ende genannt wird. Da würden wir sagen, Moment mal, das ist doch einer der Stardienste, der muss doch ganz vorne genannt werden. Das ist bei Paulus nicht so. Sondern steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Wir könnten auch übersetzen, so sei er emsig. Wenn ich euch das griechische Wort vorlese, das versteht ihr auch alle. Ja? Hier steht spudi. Also kommt unser Wort sich sputen von her. Also wenn du eine Leitungsaufgabe anvertraut bekommen hast, dann sei eifrig, spute dich, sei emsig darin. Ist die Barmherzigkeit anbefohlen, so übe die mit Lust, so könnte man es übersetzen. Fröhlichkeit oder Heiterkeit, so könnten wir es auch wiedergeben. Also gehörst du zu denen, die gerne Dinge weitergeben, denen das Freude macht, dem anderen etwas mitzugeben in seiner Not, ihm zu helfen, ihm zu begegnen, dann tu das auch mit Freude. Wenn du dem anderen was Gutes tun willst, dann tu das nicht so, dass er sich schlecht fühlt danach. Also ich in meiner Erhabenheit neige mich dazu herab und biete dir an, soll ich dich nach dem Gottesdienst nach Hause bringen. Das kann ich ja auch so tun, dass man nachher den Eindruck hat, ach ich armes Würstchen, um mich muss man sich immer kümmern. Genau davon spricht der Text nicht, sondern willst du Gutes tun, dann tu es mit Freude. Sei dankbar, dass du Gutes tun kannst. Und wenn das bei dir besonders ausgeprägt ist, dann übe diese Gabe und beschenk den anderen durch Hilfe, durch praktische Dinge, die du ihm mitgeben kannst. Aber auffallend ist für Paulus hier, wenn ihr begriffen habt, was Jesus Christus für euch getan hat, dann ist die letzte Konsequenz, dass ihr mit eurem Leben Gott dient, in dem Umfeld, in das er dich hineingestellt hat. Also, ADD, Hingabe, Demut, Dienst. Ja, wir wollen unser Leben Gott geben, in Demut, mit den Werkzeugkisten, die er uns mitgegeben hat. Aber ganz konkret, Liebe ist immer konkret und Hingabe ist auch immer konkret. Und deshalb mündet es im konkreten Dienst. Ich möchte noch mit uns beten und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Danke für deinen Sohn Jesus Christus. Danke für das wunderbare Errettungswerk, das du gewirkt hast in dieser Welt. Danke, dass wir daran glauben dürfen. Danke, dass du uns aufrufst, unser Leben dir hinzugeben. Unseren Körper als Werkzeug zu verstehen, das dir geweiht ist. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, das in unserem ganz normalen Lebensalltag durchzudenken. Bitte, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir in Demut nicht hoch voneinander denken, sondern in der Art und Weise, wie du zugeteilt hast, das Maß des Glaubens, das anzuerkennen und dankbar unseren Weg zu gehen. Ich bitte, dass du uns hilfst, unser Leben als Dienst zu verbringen, in den Feldern, die du uns anvertraut hast. Danke für diesen Text heute Morgen. Danke, dass du so in unseren Lebensalltag hineinsprichst. Amen. Wir nehmen wieder Platz.